Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Jan Delay.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Jan Delay. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. In Teil 2 wird es um Rap-Kultur als Wahlfamilie gehen. Wir sprechen außerdem über Dub, Reggae, Funk, Soul und Rock und wieso Jan all diese Genres in seine Musik einbaut. Wir reden über mögliche Gemeinsamkeiten des Punk-Provokateurs Gigi Allen zu Jesus von der 187 Straßenbande. Im Zusammenhang damit sprechen wir auch über Sexismus, Homophobie und ein Bewusstsein im Wandel. Wir reden darüber, wie es ist, vom Mitglied einer Gruppe zum Solokünstler zu werden. Und zum Schluss gibt Jan noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wird es bald ein neues Beginner-Album geben? Einsteigen tun wir nun aber bei meiner Frage, mit der wir bei Teil 1 ausgestiegen sind. Ich wollte von Jan wissen, wie er den Paradigmenwechsel des Rap um die Jahrtausendwende erlebt hat. Ja, aber ironischerweise, recht kurzen Zeitraum später eigentlich, hat sich der Rap in Deutschland, ich sag mal hier, vor allen Dingen hier aus Berlin kommend dann mit Reue Bunker und Agro, dann doch sehr geändert. Und dann ging es doch viel um Autos, um Besitz, Waffen und um darüber auch sich in herablassender Weise über Frauen zu äußern und Homosexuelle. Und ich habe das damals als krassen Paradigmenwechsel wahrgenommen. Und das, was viele Hamburger Rapper erzählt haben, ja, deutscher Rap und das, es wird kein Gangster-Rap hier geben, weil es in Deutschland keine Ghettos gibt. Das hat sich als Irrtum erwiesen, würde ich mal sagen. Wie hast du diesen Paradigmenwechsel wahrgenommen?
Ja, so wie alle. Es war auf jeden Fall einer und es ist ja auch ganz normal. Guck dir die Kulturgeschichte an. Und es ist einfach, die nächste Generation will genau das Gegenteil von dem, was die alten Säcke da wollen oder was die Etablierten da wollen und wollen dem mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und das ist auch gut, dass das so ist, weil genau aus dem Grund bleibt das spannend. Und auch in dem Output gab es geile Sachen. Also Sio, mein Blog, ist einfach immer noch ein Knaller. Und Sonnenbank Flavor von Bushido ist auch einfach immer noch ein Knaller. Und ja, natürlich gibt es gewisse Attitüden und gewisse Aussagen und gewisse Dinge, die gar nicht klar gehen. Aber die gab es in unserem Output und unserer Generation garantiert auch, wenn du da suchst. Ich bin damals, guck mal, das war dann auch die Zeit, ja, da haben wir noch Blast Action Heroes rausgebracht, aber das ging ja dann weiter und dann kam ich mit Mercedes Dance und allem und das war dann so ein bisschen so das neue Ding und ich saß dann in all den Fernsehsendungen und die Leute wollten immer von mir hören, dass ich über Gangster-Rap herziehe und dass ich Straßenrap verabscheue und diese ganzen Wörter und dieses ganze Verhalten und so, aber ich habe immer genau das Gegenteil gemacht, weil ich das überhaupt nicht einsehe, wenn, also Scheiße, Streit bleibt in der Familie, weißt du, wenn ich die Familienmitglieder sehe, dann möchte ich direkt mit denen darüber reden, aber ich will nicht mit Außenstehenden über Kacke in meiner Familie reden oder die Leute aus meiner Familie oder Kultur irgendwie schlecht machen. Ich hab da überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt und hab dann halt immer extra nochmal dagegen gehalten. Selbst wenn es Tage gab, wo ich die guten Beispiele wirklich mit einer sehr, sehr großen Lupe suchen musste, aber ich habe sie dann trotzdem gefunden. Das ist die kleine schöne Nadel im hässlichen Heuhaufen. Und ich wurde dann auch Gott sei Dank dadurch einfach bestätigt. Ich habe dann genau die Sachen gesagt, die ich jetzt auch sage. So, ey Mann, das sind die ganze Zeit zugucken mussten und die Bock hatten, uns etablierten Arschlöcher mal zu zeigen, wie sie die Sache sehen. Das ist doch ganz normal. Das war bei Punkrock genauso. Das war selbst unsere Generation waren die diesen beschissenen Viva-Rappern, weißt du, Mitte der 90er ging das halt los, dass so Commerz-Rap auf Viva losging. Die von ganz viel von XGIs, Down Low oder diese schrecklichen Deutschrap-Sachen, spektakulär, das haben wir uns verdient. So Scheißmusik
ganz
von
vergessen.
Hobbyproduzenten. Oder meine Schwester hat ein Messer, sie sagt in der Schule ist sowas besser. Die dritte Generation, das war so richtige Scheißmusik, die als Hip-Hop lief und in der Bravo war und auf RTL 2 The Dome, der Wolf, dieser ganze Schrott. Als wir kamen, haben wir in dem Video, in Interviews gesessen und gesagt, das ist die letzte Scheiße. Und auf einmal war das der uncoolste Scheiß, den es gab. Was meinst du, wie die sich gefühlt haben? Und genau das Gleiche ist dann einfach mit uns passiert und mit den Berlinern. Da sitzen dann auf einmal welche und sagen, das ist alles Scheiße, was die machen. Hamburg ist der letzte Dreck. Ja gut, da musst du dann halt mit klarkommen. Dann hat sich halt, die Geschichte wiederholt sich ein bisschen. Und da musst du einfach durchhalten, weil letztendlich ist denen dann das Gleiche passiert. 2006, 7, 8, bis auf Leute wie jetzt Sido oder Bushido, die halt auch ein Talent in dem haben, was sie dann tun, um erfolgreich zu bleiben und einen hohen Arbeitsethos und so weiter, wollte niemand mehr was von dieser Musik wissen. Und es gab ein totales Loch in der Zeit, als quasi MTV und Viva auch aufgehört haben, Musik zu spielen und YouTube noch nicht diesen Stellenwert hatte, den es hatte, um Videos oder um Songs zu breaken. Und da ist nichts passiert. 2007, 8, 9, das war absoluter Tiefpunkt. Und dann sind die dran geblieben, wie immer, die einfach eine Leidenschaft dafür hatten. Und auf einmal, also ich meine, Materia, Casper und Crow vielleicht auch, die haben ja auch die ganze Zeit schon gerappt, die standen vor zwei Leuten im Jugendzentrum 3 Jahre lang und haben 100 Mal ins Aufhören gedacht, aber haben sie nicht. Ja, und dann ging das richtig ab. Und dann kamen die krasseste Renaissance und das war dann alles noch erfolgreicher als unser Kram, als der Berliner Kram, das alles nochmal so und das aber auch mit einem kreativen Output und dann eben nicht nur wieder biodeutsche Gymnasiasten, sondern dann gleichzeitig mit Hafti, der dann auch 2010, das war dann einfach, auf einmal war endlich diese Welt so schön in Ordnung, diese Hip-Hop-Welt, die wir uns immer so vorgestellt haben, ein breit aufgestelltes Rooster an kreativen Köpfen, die geile Sachen machen oder zumindest Sachen, die viele andere geil finden, und verschieden, divers. Jemand wie Hafti hat Straßenrap gemacht, der hat die deutsche Sprache. Es wird auch nie jemand geben, der da rankommt, wie, was der für eine Phonetik hat und wie der, wenn der Kühlschrank sagt, dann das kriegen ganze andere nicht mal auf einem Album hin.
Es gibt, klar, das ist
so, nur kurz zu Ende. Ja, da hast du den, der in Straßenrap unfassbare Kunstformen betreibt und das alles so. Dann hast du Materia und Casper, die jeder für sich, Materia so für meine und für unsere, sag ich mal, die Amis sagen mal Legacy, das weitertreibt quasi. Casper für die, was weiß ich, Niedersachsen-Menschen, die Legacy weitertreibt. Und du hast einfach, das ist alles so breit. Du hast Crow, der was weiß ich, das Teenie-Fettes-Brot-Ding weiter betreibt, aber alle auf ihre Art und Weise und alle mit einem eigenen Style und alle mit einem riesigen Erfolg. Und auf einmal merkst du, ja, das geht. Es ist breit aufgestellt, es beißt sich nicht selber in den Schwanz, es bringt sich nicht selber um und es ist toll. Und genau deshalb ist halt Hip-Hop auch immer noch da. Und deshalb meinte ich, ist es so wichtig, dass immer eine Generation was ablöst. Und auf einmal waren wir da, wo es in Amerika schon länger ist, dass all diese verschiedenen Rap-Sachen und Strömungen nebeneinander existieren und alle können davon leben. Und das ist doch das, was wünschenswert war immer.
Bestimmt, finde ich, hast du sehr, sehr gut beschrieben. Na, trotzdem möchte ich nochmal darauf zurückkommen, wenn du sagst, Streit bleibt in der Familie. Ich fang mal so an. Ich ja so vom Kern, eher so aus der Punk-Szene kommt, so, ich frage mich das auch in den letzten Jahren mehr als in früheren Jahren, wo man vieles so durchgewunken hat, so zwei für mich legendäre Punk-Stars. Einerseits Gigi Allen aus den USA, den ich vor ein paar Jahren noch bedingungslos verteidigt habe, so, obwohl er wirklich sehr zweifelhafte Sachen in seiner Kunst und in seinem Leben getan hat und der berühmteste Punk-Protagonist der DDR, Otze und seine Band Schleimkeim, vielleicht als deutsches Beispiel, nur um die Brücke zu schaffen, dass ich diese Probleme auch aus meiner eigenen Welt kenne. Es ist doch aber, wo ist die Grenze, wo man dann sagt, ja gut, ob das jetzt aber noch zu unserer Familie gehört, wenn Sachen dann eben antisemitisch, misogyn, homophob werden und wo sagt man dann so, das hat eben nichts mehr mit uns zu tun. Was weiß ich, zum Beispiel mein Lieblings-Beginner-Track, Anma, ist auch, das finde ich auch deshalb so geil, weil diese Zeilen von Jesus so, ist ja gar nicht irgendwie besonders virtuos gerappt, aber es ist einfach geil vom Style.
Ja,
so,
ja,
ne?
Voll.
Und aber überlegst du nicht trotzdem so, ist das was, mit dem ich mich auf eine Bühne in einem Video bringen will, weil ja, es ist ja schon problematisch, was Gruppen wie seine Crew 187 Straßenbande über Frauen rappen und sagen.
Ja, das ist schwierig. Da wollte Hotel Matze natürlich auch mit mir eingehend drüber reden. Erstens mal, also sind zwei Paar Schuhe. Du hast auf der einen Seite dieses Familiending angesprochen und das ist da trifft es für mich auch so, wenn mein Onkel irgendwie AfD-nah ist, dann verspüre ich selber ein großes Verlangen danach, mit ihm, wenn ich ihn dann bei einer Familienfeier sehe, mit ihm direkt darüber zu reden und ihn zum 100. Mal zu versuchen, davon zu überzeugen, dass das scheiße ist. Er wird dem natürlich gegenüber sehr ignorant bleiben und meine ganzen Sachen verdammen, bla bla bla. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwo bin, wenn ich mit jemandem face-to-face rede, sage ich dem auch, ja, ey, mein Onkel, Alter, weiß ja selber, ist Nazi, ist scheiße, so. Aber wenn dann jemand mir ein Mikrofon vorhält und quasi das, was ich sage, verbreitet, ohne dass ich da irgendeine Kontrolle drüber habe, würde ich dem niemals sagen, ey, mein Onkel ist ein Nazi und ist ein Arsch. Das mache ich einfach nicht. Mhm. Punkt. Das hilft auch nichts, mit mir darüber zu diskutieren. Das ist einfach so, weil ich durch das, was ich mache, seit ich ungefähr 20 bin oder sogar noch früher, die Erfahrung habe, was passiert, wenn du mit jemandem nicht direkt redest, sondern in irgendein Medium reinredest und das verbreitet wird. Egal, ob zu Zeiten ohne Internet, Fernsehen, Internet, egal wie, es ist außer Kontrolle und deshalb mache ich das nicht und will ich das auch gar nicht. Das wird auch immer so bleiben.
Mhm. Ich hoffe, du verstehst mich da auch nicht falsch.
Nein,
das
tue ich nicht.
Mein Ansinnen.
Überhaupt nicht.
Mein Ding ist nur so, ich habe das auch so gesagt, dass ich diese eigenen Ambivalenzen habe und dass ich mich irgendwie freue, dass das eigene Bewusstsein auch größer wird für das, was geht. Und das würde ich, was vielleicht auch nicht irgendwie gesagt werden sollte und gedacht werden sollte. Und da bin ich ganz froh drüber. Und ich würde dann kritisch sagen, dass es beim Rap, als das anfing mit Vokabeln wie schwuchtelig bei Samy Deluxe und so, dass ich viel mitbekommen habe, dass Leute, die gar nicht aus dem Rap kamen, das so gerechtfertigt haben. So, ja,
pass
das
auf,
ist der Style
pass
und so.
Auf,
und ja. Ganz, ganz, ganz kurz zu Ende. Und mir ist nur wichtig, irgendwie darauf hinzuweisen, was weiß ich, also ich hatte hier auch Haftbefehl bei Reflektor und so und ich habe ihn auf seinen.
Der ist hierher gekommen?
Ja, ja.
Hey, gut.
Ja, und war pünktlich? Super Interview und ich habe ihn aber auch, pünktlich auch, ja, ja, genial. Und ich habe ihn, also es war per Zoom, aber er war pünktlich vom Rechner. Und ich habe ihn auch auf seinen Antisemitismus hingewiesen in seinen Songs, so, den ich irgendwie verurteilenswert finde. Und er hat das auch,
er hat sich dafür
entschuldigt.
Ja,
so.
Genau.
Aber natürlich andererseits sind die Sachen alle noch streambar und so. Und das ist inkonsequent, finde ich. Und ich finde es nur aus meiner Sicht, wo ich jetzt mit Leuten spreche, du bist jetzt, dir kann man nichts vorwerfen, aber trotzdem wollte ich darüber sprechen mit dir, weil du aus dieser Szene kommst und ich finde es gut, wenn sich das Bewusstsein da erweitert und vielleicht auch Leute, die einfach wirkliches Problem haben, wie Kollege oder so, dass man da vielleicht doch mal sagt, der ist vielleicht jetzt auch nicht mehr in unserer Familie.
Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber trotzdem, also ich muss mit jedem Einzelnen aus meiner Familie, Familie sucht man sich ja auch bekanntlich nicht aus, ne? Muss ich muss ich vorher geredet haben und ihm in die Augen geguckt haben, um sowas sagen zu können. Also ich habe bisher noch nie irgendwo so etwas gesagt. Ich habe auch noch nie den Drang verspürt, so etwas zu sagen. Und wie gesagt, das könnte ich auch nur, wenn ich wirklich mit jemandem da vorher drüber geredet habe und mir das wirklich dann mir selber das ein Anliegen wäre, zu sagen, ey, da bin ich raus, da ist er raus, das ist, oder sie, das ist einfach, vergiss es so. Bei dem Punkt bin ich einfach Gott sei Dank noch nie angelangt. Und was ich gerade sagen wollte, ist genau, weil du das mit Sam und Schwuchtelig gesagt hast, das ist genau das, was ich meine. Wenn du bei uns guckst, in unseren Sphären, da wird es das genauso alles gegeben haben. Ich, Beispiel an mir selber. Es geht einfach darum, dass man das erkennt. Das ist der Inhalt von Johnny, von meinem Song Oh Johnny. Wenn du all diese kleinen Sünden, die ich in den Strophen aufzähle, ne, mach das alles so. Hauptsache ist, du merkst, dass du da was Falsches tust. Und dann hast du nämlich ein Gewissen. Wenn du das nicht hast, dann kannst du dich verpissen. Aber die Tatsache, dass du allein schon weißt, dass das jetzt scheiße ist, dass ich einen Pelz trage oder im Stehen piss oder Bild lese, zeigt, dass du darüber nachdenkst, dass das eigentlich nicht so geil ist, was du da tust. Und das ist schon die halbe Miete. Weil du machst dir Gedanken über dein Handeln und das ist gut.
Ja,
das und man soll nicht zu sehr verkrampfen. Wenn man das alles befolgt, dann kann man gar nicht mehr leben und gar keinen Spaß haben. Deshalb versuch dich zu evolvieren und mein Beispiel ist zu dem Ding Bo, von dem man das auch niemals gedacht hätte oder so, aber bei mir wird man sowas genauso finden. Ich meine, ich muss seine Zeilen rappen, seit ich 2006 damit angefangen habe, Türlich zu covern.
Aber auch ein sehr guter Track.
Ist ein sehr guter Track. Ich spiele es bis heute. Aber irgendwann merke ich auf einmal Scheiße. Da steht die Jungs, die spastisch, warte mal, ist irgendwas mit spastisch.
Stehen die Typen dann im Club, gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt.
So, irgendwann so, ach Scheiße, und seit irgendwann ist mir das geht nicht und seitdem rappe ich da gucken dümmlich aus der Wäsche. So, das ist passiert. Auf einmal, so vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder so. Vorher bin ich da auch nicht drauf gekommen. Das meine ich nur.
Ja, das
merke ich,
genau.
Da mache ich's und dann ist cool. Aber ich sag dir, so, das können andere Leute auch und das tun sie auch. Ich glaube nicht, dass, also auch ein Hafti, gerade, dass er sitzt da, entschuldigt sich und ich meine...
Ja, das fand ich, verstehe mich nicht falsch. Ich sag, ich fand es bis zum gewissen, ich fand es inkonsequent, dann, dass es diese Tracks weiter gibt und junge Menschen, die sehr beeinflussbar sind, dem ausgesetzt sind, so, gerade mit dem Antisemitismus-Problem, was wir jetzt haben, so. Und, aber ich finde es den größten Horror, fände ich eine Welt, wo alle zu jeder Zeit nur alles richtig machen und dann gar nichts mehr passiert.
Genau, also, dann sind wir bei, was ist Demolition Man? Nee, ist es Demolition Man? Ja, ne?
Bei irgend so einem Philip K. Dick Dystopie.
Nein, ist der beste Film, Demolition Man, mit Sly Stallone und mit dieser Unterwelt und der Oberwelt. Mit Sandra Bullock und wo
immer,
dann kommen immer die so, dass sie Strafe zahlen müssen, wenn sie ein Schimpfwort sagen und so.
Genau. Ich komme zurück zu deiner Diskografie. Wir sind abgekommen, aber ich freue mich darüber, dass wir abgekommen sind. Du hast wir sprachen es vorhin schon an, deine erste Verlautbarung solo war das Nena-Cover. Irgendwann. Wahnsinnig erfolgreich. Reggae-Version und ich fand es auch cool damals. Und dann kam im Jahr,
ein Jahr
2001.
Später. Genau.
Ja, 2001 kam dann dein erstes Soloalbum, Searching for the Young Soul Rebels. Da ging das auch mit diesen unsäglichen Wortspielen los.
Jawohl.
Ich habe das sehr geliebt, weil ich zu dieser Zeit, ich höre ja dich nur Indie-Musik, ich habe irgendwann angefangen Reggae zu hören und ich fand das richtig, richtig cool, weil es gab schon Gentleman vorher oder so, aber dieses mit deutschen Texten und
guten Texten,
ja, sich das aneignen. Interessanterweise, wo wir von zweifelhaften Typen sprechen, mein Lieblingstrack, Flash God mit Xavier Naidoo, ganz toll, tolle Basslinie, das ist wirklich Jamaika, das Studio One, finde ich so. Ich stelle mir jetzt so vor, das war ja bestimmt aufwendig, sich sowas, so deutschen Hip-Hop zu erfinden und dann in so ein ganz anderes Genre, verwandtes Genre, aber trotzdem anderes Genre wie Reggae zu wechseln. Wie kam's?
Das ist auch, also es ist ein Hamburg-Ding. Reggae, also einmal für mich einfach aus da, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe ja Hip-Hop mit 10 kennengelernt, aber Reggae war schon immer da, weil ich, also erstens hatten meine Eltern in ihrer Plattenkiste auch die Bob Marley Live-Platte, Live at Wembley, und das war eine meiner Lieblingsplatten. Und der beste Freund von meinem Vater, dessen Sohn wiederum mein bester Freund war, hat in allen Reggae-Bands gespielt, in allen drei, die es in Hamburg gab. die sind beide nach aus Oldenburg nach Hamburg gekommen mit 20 oder so. Papa Saxophon, er Drummer, und der hat halt, also in den Reggae-Bands haben halt quasi irgendwie gefühlt alle in Hamburg lebenden Afrikaner oder Engländer oder Franzosen oder so gespielt. Aber es gab ein paar so, und dadurch war Reggae around. Und nicht nur Bob Marley, sondern irgendwie auch Peter Tosh oder was weiß ich, ey. Wen gab's denn damals noch? Sogar Aswad waren mal cool.
Ja, ich liebe zum Beispiel, es gibt so ein ganz abseitiges Peter Tosh Album. Da sind Tracks drauf wie No Nuclear War.
Ja,
heißt
ja,
das sogar so?
We don't need no nuclear war.
Mit diesen genialen Keyboards.
Und jetzt pass
ich
auf,
liebe dieses Album.
With nuclear war we won't get far. Das sind Lyrics,
gute
Alter.
Gute Texte.
Wahre Texte. Und naja, also für mich war Reggae immer schon um mich rum. Mhm. Viel früher als Hip-Hop. Und das Schöne war, das Geile war, und dann kam quasi Hip-Hop und immer diese Parallele, das hat in Hamburg immer Anklang gefunden, wenn so Ragamuffin Hip-Hop hieß es dann irgendwann, Usher D und Daddy Freddy, Demon Boys aus England, ganz viel so, die eben Reggae und Hip-Hop verbunden haben in irgendeiner Form. Das fand ich immer geil. Und dann um mich rum, keine Ahnung, Dynamite Deluxe gehörten ja auch extrem zur Familie, also wir waren ja quasi eins. Jochen war unfassbar, hat mich dann mit dem ganzen Dancehall-Ding nochmal ganz krass angefixt. In der Flora, die ganzen Dancehall-Partys. Also in Hamburg war Reggae und Dancehall einfach immer around.
Auch aus der Punk-Szene kommt, gab es ja dann Projekte wie Dub Me Rough. Und
ja,
sowas.
genau. Und das hat sich alles dann, das war ein riesiger Schmelztiegel, das hat sich alles dann in der Flora oder im Hafen oder sonst wo getroffen. Es gab in Hamburg die ersten Soundclashes. Ich glaube 1990, der hat alle auch mit organisiert. Da habe ich das erste Mal DSL gesehen. Da habe ich das erste Mal Silly Walks und Gentlemen vor allem gesehen. Es war immer da. Und deshalb hatte Hamburg auch immer schon einen Reggae-Einschlag. Du wirst in allen Deutschrap Hamburg-Veröffentlichungen aus den 90er Jahren immer irgendwo irgendein Reggae-Zitat oder irgendwas finden. Und wir haben es halt immer abgefeiert. Dann kam auch die Trip-Hop-Sache kam irgendwann, Kasper und ich da voll drauf eingestiegen, also Tropf. Und dann haben wir angefangen, so La Boom zu machen und so ein Instrumental-Ding, wo wir quasi alles das, wenn wir Hip-Hop-Sachen gemacht haben, was zu anspruchsvoll oder zu anders war von den Loops her, dann haben wir daraus La Boom-Songs gemacht. Dann da auch ganz viel Dub. Die 90er waren auch ein unfassbares Dub-Jahrzehnt. Geile Sounds, geile Sachen. Gerade
das ja
wenn
die
du
schönste
sagst,
Musik der Welt ist, sage ich als
ja,
Bassist.
Genau. Weil wollte ich gerade sagen, das sowieso, ich liebe auch den Bass, aber wenn du sagst, dass die Bassline bei Flash Nism dich so geflasht hat, das ist halt die 1A Dub-Bassline. Ne?
Bei Flash God.
Ja, bei Flash God, genau, Entschuldigung. Du musst mal das La Boom-Album hören, von erfolgreichen Nüchtern empfohlen. Nee, Atari Juana heißt es. Atari Juana, Wortspiel. das wird dein Ding sein, weil es war, also da ist ganz viel Dub drauf. Das war einfach unser Sound. Und das alles zusammen hat einfach dazu geführt, ich habe Bock Reggae zu machen. Ich war dann mit Flash Nism waren wir auf Tour. Das war das Beginneralbum vor Bambule und hatten uns quasi waren angewachsen mit einer Liveband. Wir hatten zu unserem Drummer dazu noch einen Bassisten Ali, der quasi immer noch mein Bassist heute ist in der Disco Number One, und Marc, den Gitarristen, der war der Bruder von Martin. Und die beiden hatten auch Bock auf Reggae und dann haben wir uns im Proberaum getroffen und haben einfach mal versucht, Reggae zu machen. Mit Martin auch noch dabei, der hat Moog gespielt. So ist die Sam Rugger Band entstanden. Und als dann während Bambule die Anfrage von Grönemeyer kam, ey, ich mache jetzt
für das Nena
Pop 2000, nee, die Anfrage war für Pop 2000, ich mache einen Sampler über 50 Jahre deutsche Popmusik und ich mache dazu noch einen extra Sampler, da soll jeder, den ich gerade gut finde, einen Song aus der Zeit covern. Mhm. Aus den letzten 50 Jahren, was du willst. Und da habe ich gesagt, geil, das will ich machen. Und dann hatte ich entweder, wollte ich Nena machen oder Udo. Und als Reggae, das wusste ich, weil ich wusste, ich habe da die Jungs, wir kriegen das irgendwie hin, eine geile Roots-Reggae-Sache zu machen. Und Max hatte gerade auf das Original von Police and Thieves, den Rhythm, Police and Thieves, darauf hatte er Rio gesungen, das halte ich an deiner Liebe fest. Und er ist auch als Video rausgebracht und das war voll geil. Und da habe ich gesehen, Reggae auf Deutsch ist geht, das ist cool, und ohne zu peinlich zu sein. Und dann wollte ich das machen.
Freundeskreis. Für die Hörer und Hörer.
Ja, Entschuldigung.
Ich übersetze ein bisschen.
Sehr gut. Und dann wusste ich, das geht, und dann wollte ich das ausprobieren. Naja, und dann haben wir uns im Proberaum getroffen und ich habe die beiden Dinge ausprobiert und dann war ziemlich schnell klar, das passt viel geiler bei Nena. Das machen wir. Dann haben wir das bei Matze aufgenommen. Matze war halt auch genauso ein Input für Reggae, weil er halt auch, also Afman, bei dem wir ja immer noch alle Sachen im Studio aufgenommen haben, weil er auch voll Dub begeistert war. Der war sogar connected mit Adrian Sherwood aus England und war da auch voll drin. Und ich wusste, okay, ich habe jetzt nicht nur die Jungs, und wir hatten dann auch noch einen Drummer, der das spielen konnte, die das spielen können, sondern ich habe mit Matze auch jemanden, der das versteht, der das aufnehmen kann und der das mischen kann, dass das geil klingt. Und dann haben wir das gemacht. Bläser habe ich über, ich weiß gar nicht mehr, so habe ich, Lieven ist immer noch mein Saxophonist. Bläsersatz über Rocco, glaube ich. Lieven hat damals für Rocco gespielt.
Rocco Schamoni.
Rocco Tronic. und ja, so kam das zusammen und ja. Auf einmal war dieser Song da und ich war voll geflasht und habe gemerkt, das geht. Dann ist der Song voll durch die Decke gegangen. Dann habe ich wieder diese ganze Sellout-Scheiße abgekriegt. Dann habe ich gesagt, fickt euch alle, ich mache ein ganzes Album. Mhm. Und da ist kein einziger Song gecovert und ich will euch zeigen, dass ich das kann und dass ich das gut kann, weil das Ding war immer, es ist Sellout, du hast einfach nur einen alten Hit gecovert. Und ich will zeigen, dass ich das kann und geile Musik machen kann, ohne zu covern. Und ich habe gemerkt in dem Moment auch, Hip-Hop ist ja die einfachste Musik der Welt, aber die zweiteinfachste Musik der Welt ist Reggae. Ich habe gemerkt, wie easy man das machen kann, sowohl als Rhythm mit Live-Musikern aufgenommen, als auch, wenn ich das alles am Rechner zusammenbaue und sample und die Bassline wie bei Flash God selber, das ist Flash God habe ich am zusammengebaut, am Rechner. Da ist gar nichts gespielt. Und ich kriege das hin und das ist geil und es wird gut. Und ich habe dann einfach, das Gute war, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt, ich mache das aber so Karl-May-Reggae-mäßig. Ich war nie auf Jamaika. Ich habe auch Angst, dahin zu fahren, weil dann meine ganzen Bilder und Vorstellungen wahrscheinlich alle zerplatzen. Ich mache jetzt einfach so eine Reggae-Platte mit allen Sachen, die ich an Reggae gut finde. Das muss auch gar nicht der aktuelle Dancehall-Scheiß sein. Und mach einfach. Hm. Und das ist meine Version davon. Und so ist dann diese Platte entstanden.
Du hast die...
Und, achso, Entschuldigung, eine Ebene habe ich noch vergessen, die ganz wichtig ist, eben wegen diesem Backlash von dem Erfolg von irgendwie und dem ganzen Scheiß, den wir mit Liebeslied und allem erlebt haben, mit diesem Erfolg. Mir war es ganz wichtig, dass ich den Zeigefinger raushole, ein Aktenkoffer voller Mittelfinger meine ich, nicht, dass ich den Zeigefinger weglasse und einen Mittelfinger raushole und mal ein paar Ansagen mache, dass ich mir gegen dieses ganze unpolitische Deutschrap-Boom-Ding, der war auf den Keks und ich wollte so einen Song machen, wie ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt, als quasi Verarbeitung von Liebeslied und von
Publikumsbeschimpfungen.
Ja, genau, aber auch sagen, ey, wenn du so ein Arschloch bist, dann bleib weg, geh weg, ich will das nicht. Und einfach Standortbestimmung und ein bisschen sagen, bis hierhin und nicht weiter und so. Und deshalb war mir diese Textebene bei der Platte sehr, sehr wichtig.
Ja, ich finde, das ist dir gelungen. Ist natürlich auch interessant, so ein Stück wie jetzt hier, endlich sind die Terroristen weg. Kurze Zeit vorm 11. September 2001 dann erschienen.
Ich habe dann Video gedreht im Sommer auf dem Gurtenfestival in Schweizer Trachten, wollte ich so ein Volksmusik-Ding, weißt du, wo die immer irgendwo stehen. Und wir haben es voll durchgezogen, es ist das Hammer-Video und dann sollte es rauskommen und dann war 11. September und dann kam es nicht raus natürlich.
Und du hast ja den lustigen Begriff des Karl-May-Reggae selber jetzt ins Spiel gebracht. Ich hatte das damals auch in irgendeiner Kritik gelesen und da ist man beim nächsten Diskurs, den ich interessant finde, wo ich auch keine abschließende Meinung habe. Damals war das kein Vorwurf so. Jetzt in jüngeren Jahren haben Artists wie Gentleman Vorwürfe bekommen und auch andere Reggae-Bands. Den Vorwurf der kulturellen Aneignung. Wie stehst du? Ich meine, ist ja ein Diskurs, der nicht abschließend irgendwie geklärt ist und wo es sehr unterschiedliche Standpunkte gibt. Was sagst du dazu als Reggae produzierender Künstler?
Da lache ich mich kaputt und sage, Keule, dann geh doch mal nach Jamaika und rede mal mit den Leuten darüber. Der Gentleman ist halt auf Jamaika der Man, weißt du? Und diese Leute...
Muss man ihn lassen, er ist da erfolgreich.
Er ist der Man. Und denen ist das scheißegal, ob er weiß oder schwarz ist. Er ist der German. Und wenn sich Leute darüber echauffieren und da jetzt mit rumkommen, also das ist, es ist, für mich ist das so müßig, darüber zu reden, weil diese Leute, die wurden meistens, waren die noch nicht mal geboren, als wir damit angefangen haben, das zu machen. Der einzige Moment, wo ich zuhöre und wo ich bereit, also wo ich gerne mich an einen Tisch setze und darüber rede, ist, wenn Protagonisten dieser Kultur, die das schon länger machen und auch bewusst und so auf ihre Art und Weise gut damit umgehen, das machen und die sich darüber beschweren und die sagen, hier du und du und du, warum macht ihr das, was soll das und bla, dann komme ich und rede gerne darüber so. Aber in meinem Leben ist das bisher noch nie passiert. Alle, die sich darüber aufregen, sind irgendwelche Twitter-Vögel, weißt du, mit Polundern über ihren Kurzarm-Ärmelhemden und keine Ahnung, ich darf jetzt auch gar nicht weiterreden, weil ich lasse mich dann aus.
Gut, ich
und das will ich nicht.
Nee, ich möchte das auch nicht, dass du dich dazu was
Also alles dieses, weißt du, wenn ich da mitkriege, wie in einem Schweizer Restaurant irgendwie eine Band auftritt mit Weißen, die Dreadlocks haben und Reggae spielen und dann kommt dann jemand und sagt, sie sollen aufhören zu spielen, weil die Gäste haben sich beschwert, sie sind weiß und spielen Reggae. Da kriege ich so einen Hals, Alter. Also mal abgesehen davon, ich hätte mich wahrscheinlich auch beschwert und gesagt, sie sollen aufhören zu spielen, weil sie einfach scheiß Musik machen. Aber darüber redet ja keiner. Mhm. Alle regen sich über Freiwillig auf, das sind Nazis. Keiner sagt, was sie für scheiß Mucke machen.
Doch, das habe ich auch schon.
Schlechte Scheißmucke, das ist nur zum Lachen. Da braucht man sich doch nicht drüber aufregen. Und genauso ist es bei diesen ganzen Weißen, die Reggae machen. Der meiste ist einfach scheiße und deshalb sollen die aufhören. Entschuldigung.
Nein, das ist sehr gut. Danke für das Statement.
Jetzt werde ich so ein bisschen wie Dirk, ne?
Dirk ist doch immer total sachlich.
Ja, stimmt, für voll. Ja.
Wir gehen weiter in der Geschichte. 2003 erschien Blast Action Heroes. Du hast es vorhin schon erzählt, euer erstes Beginner Nummer 1 Album. Ich fand ganz interessant, so viel nur noch dazu, wie ihr so als eben dann das Roy Bunker und Agro-Zeug da wart, wie positiv, wenn ich mir das heute nochmal anhöre, sowas wie Gustav Ganz und solche Tracks rüberkommen. Also ihr habt euch das, es ist unangepasst, finde ich, so in dem
ja,
Zeitgeist.
Ja, aber ich wäre ja nichts peinlichere gewesen, als wenn wir gesagt hätten, oh, wir müssen jetzt mal mehr auf Straße machen.
Genau, geschenkt.
Ja, voll. Also ich glaube, das könnte auch nur deshalb auf eins gehen und das sein, was es ist, weil wir uns einfach treu geblieben sind und das gemacht haben, was wir machen und was wir geil finden und was vielleicht zu dem Zeitpunkt oberflächlich gesehen überhaupt nicht angesagt war, aber dafür dann einen Gegenpol darstellen konnte zu dem, was angesagt war. Und das ist eine Standortbestimmung, wie immer. Und deshalb ist es auch gut.
Entspannt man sich auch so? Also wie geht dir das? Ich finde so, weil du ja vorhin auch von diesem Druck der Szene gesprochen hast.
Genau,
und so.
Man entspannt sich deshalb auch in diesen jungen Jahren, weil man dann einfach wirklich, das Hardcore-Ding durchgelebt hat, verarbeitet hat. Wir haben danach 2 Soloplatten gemacht. Das war dann für uns cool und abgehakt. Wir sind wieder zusammengekommen und haben was Neues gemacht. Und dadurch ist man dann so viel abgefallen einfach von Scheiß und Ballast, dass man da durchaus viel entspannter ist und einfach mal wieder dann so loslegt. Ich glaube, bei der Platte hatten wir dann einfach intern ein bisschen, war es ein bisschen unentspannt für uns, so Dennis und ich. Was jetzt für uns völlig cool ist, weil wir lieben uns sowieso über alles und sind Brüder und deshalb können wir da jetzt auch so offen reden, aber ich glaube damals, das war schon noch so ein bisschen so, das sagt Dennis selber immer, es war eine scheiß Zeit, weil er hatte da so Ego-Probleme und wollte immer unbedingt ich muss genauso viel Beats auf der Platte haben wie Jan und so und das dadurch hatten wir einfach so ein bisschen, da waren so ein bisschen so, ja, das war ein bisschen unentspannt, aber überhaupt nicht in irgendeiner Form, als dass es irgendwie sich scheiße auf die Kunst auswirkt oder so. Aber vielleicht darauf, dass nicht jedes Lied auf Blast Action Heroes der Oberknaller ist.
Das ist ja so, wenn man in der eigenen Diskografie zurückgeht, ich mache das auch manchmal, wenn man das irgendwie, wir haben auch eine Best-of mit Tokotronic gemacht und dann guckt man, also Ja, es ist nicht alles, Gold, das hatte ich alles bestellt.
Ja, voll.
Aber ja, wo du das gesagt hast mit Ego-Problemen. Ich finde das ja sehr schön übrigens bei deinem letzten regulären Album, bei dem Video zu Spaß, der Auftritt und das Feature auch von Daniel und DJ Matt ist auch im Video dabei. Ja. Also das zeigt ja, glaube ich, dass da die Chemie in Ordnung ist.
Voll.
Aber ich stelle mir jetzt trotzdem, das kannst du jetzt natürlich gar keine Auskunft darüber geben, aber 2006 ging es dann ja mit Mercedes Dance und neuer Band, Disco Number One, fing deine Solo-Karriere dann wirklich an, sage ich jetzt mal. Und
es war ein zweiter Anlauf.
Ja.
Also das erste war ja, Entschuldigung, du warst ja noch gar nicht fertig.
Ja,
oder
ich wollte sagen, also in der Single Klar heißt der Refrain, wir machen das klar, aber eigentlich bist ja nur noch du es. Und wenn man jetzt, wenn man die Rap-Welt betrachtet, ist es ja so, dass es eigentlich früher viele Rap-Crews, wie damals so ein schönes Vokabel war, gab. Und dass es jetzt mittlerweile eigentlich fast eine Welt von Solo-Artists ist. Und wie ist es denn so, von jemandem in einer Band, in einer Gruppe zum Solo-Künstler zu mutieren?
Es ist auch scheiße, muss man ganz ehrlich mal so sagen, weil du bist auf einmal ganz alleine. Es hat auch tolle Vorteile, weil du hast das, was du immer wolltest, quasi, oh, jetzt will ich endlich mal ich alles bestimmen und alles sagen, so wie ich das will und nicht immer wie die anderen das wollen. So, das ist ja auch was Tolles und Erstrebenswertes, aber dann merkst du, ich bin dann auch alleine in der Verantwortung. Ich krieg dann auch alleine alles ab. Ich halte auch mein Gesicht alleine für alles hin. Und scheiße, das ist ja gar nicht so geil. Und dann wünscht man sich eigentlich schon seine Band irgendwie gerne dazu. Und ich bin trotzdem angetreten mit einem Wir. Also das ist jetzt nicht nur ein quasi fiktives Wir in Klar, sondern ich bin ja trotzdem angetreten mit einer Idee. Und selbst eine Idee und ich sind ja schon zwei. und dann noch mein kleiner Klumpen Hasch, dann sind wir schon zu dritt.
Mhm.
Um was mit was Neuem zu kommen. Und vor allem, jetzt komme ich zum eigentlichen Wir mit meiner geilen Band. Ich habe ja quasi, ich wusste, wenn ich das mache, also der Moment, als ich die Idee zu diesem ganzen Ding hatte, war irgendwie, ich hatte wieder irgendein Beat gemacht und dann hatte ich, als ich da eine 303 drauf gemacht, das war Rave Hard. Und es war eigentlich ein normaler Hip-Hop-Beat, aber ein bisschen danceable. Und dann aber eine 303, die da eigentlich nichts drin zu suchen hat. Und ich bin durchgedreht in meinem kleinen Pups-Zimmer-Studio und hab gedacht, das ist der Rave. Das ist es. Das ist die Zukunft. Und das Klar-Ding hatte ich auch parallel. Den Beat hatte ich auch gemacht. Mit dem Sample von den Spinners. Darf ich sagen, weil es ist sogar so angemeldet. Und ich habe gemerkt, das ist es, das ist der Zauber. Ich will eine Tanzplatte machen, ich will irgendwie die Energie von Funk und von Jazz, Rock und Jazz-Funk da drinnen haben, weil das ist Club-Sound von heute. Ich will da die Neptunes drinnen haben, weil das war der Club-Sound der Stunde. Und ich will eine Band haben, die das alles spielen kann. Und die muss sein wie der beste DJ der Welt, wie der beste Clubabend, die müsste das alles können. Und das wird die Disco Number One. Und also der Name kam dann irgendwo, da habe ich irgendwo gefunden. Aber das war so die Idee und das war das Wir. Und deshalb kommt das dann automatisch. Und ich glaube, als Hip-Hopper, wie du schon sagst, aus meiner Zeit gab es immer die Crews. Und selbst wenn heute noch das alles nur noch Einzelinterpreten sind, haben die meistens auch noch eine Crew im Background so. Und und das ist das Wir dann. Wir machen das klar und nicht ich mach das klar. Und das ist, glaube ich, auch so ein Automatismus. Weil wir macht's immer größer als ein Ich.
Und kein plurales Majestatis sei an dieser Stelle festgelegt.
Genau.
Ich habe euch dann ja auch live gesehen bei Festivals, wo wir zusammen spielten. Ich meine, das ist ja schon eine echt groß angelegte Produktion.
Ja.
Und
die macht was her.
Ja, aber
also die macht
nicht,
auch was klar.
Ja, das kostet ja auch in der Vorbereitung.
Ja.
Und ist ja schon ein Umdenken dann auch, was dann bei dir stattgefunden hat.
Nicht wirklich, oder? Weil die Sam Rugger Band, also als ich die Reggae-Platte auf die Bühne gebracht habe, die war quasi genauso groß. War auch mit Bläsersatz und mit Chor und einer Rhythmusgruppe. Und von daher wusste ich, auch wenn wir da nicht so viele Konzerte hatten, aus eben selbigen Grund, weil das sehr aufwendig und kostenspielig ist, sowas zu machen, wusste ich eben, was da auf mich zukommt. Und das hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe halt gesagt, ey, ich habe jetzt hier 2 Jahre oder 1,5 Jahre an dieser Platte geschraubt. Ich finde, die ist wirklich, wirklich gut geworden. Ich glaube, die kann Platin werden. Ich glaube, das kann wirklich, wirklich was reißen. So. Ich hatte noch nie Platin. Ah, doch. Die irgendwie irgendwo irgendwann Single war Platin.
Die aber hat wahnsinnig viel verkauft.
Die also hat dann aber Herbert Grönemeyer hat sie vom Markt genommen, weil seine er hat die Single danach gemacht für die Compilation und die wollte niemand haben. Und dann hat er die irgendwie vom Markt genommen. Und dann
gab's
die nicht. Ja. Er hat quasi die Idee von Fettes Brot ein bisschen anders ausgelegt. Die Idee von Fettes Brot war, dass sie damals Nordisch by Nature selber vom Markt genommen haben, weil ihnen das so unheimlich wurde, wie riesig ihr erster Hit wurde und sie keinen Bock hatten, ihr Leben lang auf diesen einen Song zu reduziert zu werden. Und das war ein sehr guter Move, wie man jetzt im Nachhinein nochmal bestätigen kann. Egal, auf jeden Fall wusste ich das alles und dachte mir, ey, das ist es wert. Auf jeden Fall klotzen, nicht kleckern und hier nicht, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich will, dass das funktioniert und ich habe das mit meiner Band besprochen und habe gesagt, Leute, wir müssen das jetzt durchziehen und ich weiß, es ist scheiße, 150 Euro für einen Gig zu kriegen, aber ich verspreche euch, wir machen das und schon in 3 Monaten kriegen wir 300 für einen Gig und in nochmal 3 Monaten sind das 600 und dann irgendwann kriegt ihr 1000 und so, seid ihr dabei? Und Proben kann ich auch nicht bezahlen. Seid ihr dabei? Und die haben gesagt, ja, wir glauben daran. Und ich glaube, sehr schnell haben die da alle sehr gut von gelebt. Und ich bin ihnen nach wie vor bis heute auf ewig immer dankbar.
Es ist dir gelungen. Mein Anspieltipp von Mercedes-Benz im Jahr 2024 ist der Song Kartoffel. Leider immer noch aktuell, aktueller denn je vielleicht. Und wir haben das jetzt so en passant gesagt, du hast dir da ja mit Mercedes-Dance wieder ein neues Genre angeeignet. Funk, Soul, was ausgebaut wurde noch mit dem nächsten Album, Wir Kinder von Bahnhof Soul, der eigentlich noch funkiger ist als der Vorgänger. Was mich jetzt aber interessiert, ist die Frage, du hast gesagt, kommerzielles Wagnis und der Apparat wird ja auch immer größer dann eigentlich. Und kommt man eigentlich dann in so einen Zwang, in so einen Erfolg noch nicht nur wiederholen, sondern auch toppen zu müssen?
Ja, weiß ich nicht. Also erstmal ist es immer noch die ganze Zeit der Hunger auf den Erfolg. Also ich habe Mercedes-Benz gemacht und wollte natürlich ja alles, das war so, mein State war der Song Im Arsch, ne, von hinten, der da auch drauf ist mit Udo, der Text, der ist quasi auch so von selbst gekommen oder entstanden in einer Zeit, wo das halt losging mit, wir sind zwar noch auf 1 gegangen mit Blast Action Heroes, mit den Beginnern, aber in der gleichen Woche ist Eimsbusch insolvent gegangen.
Das sage ich den Hörern und Hörern dazu. Es gab ja eigentlich ein Plattenlabel oder unser Plattenlabel, Merchandising, also so.
Genau, aber das war quasi unsere zweite Baustelle. Also wir, also Sam und ich hatten unsere Major-Verträge mit unseren Bands oder eher Solo, ich ja auch, Jan Delay, aber es gab trotzdem unser aller gemeinsames Projekt Eimsbusch, wo wir sozusagen uns machen konnten, was wir Bock drauf hatten unter anderem Namen oder wo dann eben so Sachen wie La Boom rauskam oder am Anfang eben auch Dynamite Deluxe, aber dann auch wir Kollegen rausgebracht haben und Kollegen da gearbeitet haben und das war einfach unsere Basis so und die ist halt gegen die Wand gefahren. Das ganze Musikbusiness ging bergab, weil es losging mit dem Raubkopieren, mit den MP3s, mit dem ganzen Kram. Es war noch nicht so ganz klar, dass Apple als einzige die Lösung gefunden haben, es zu retten mit iTunes und so. Das ging gerade alles so los. Das war auf jeden Fall alles extrem im Umbruch und es gab viele Leute, die einfach Arschwasser hatten, so was die Zukunft anging.
Oh, war die Stimmung
und
mies.
Die Stimmung war richtig mies und ich habe mir so Sachen überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Werde ich Koch oder was geht so, ne? Und aus dieser Haltung heraus ist so ein Text wie Im Arsch gekommen und das hat einen so ein bisschen als Gedanke begleitet, aber trotzdem, der macht man dann diese Platte, ist tierisch glücklich, dass einen das so glücklich macht, was man da gerade macht und man denkt, ey, da könnte echt was gehen. Also Hunger auf Erfolg war weiterhin da und auch der Bock, etwas zu toppen oder etwas zu erreichen, was schon mal da war, aber das ist nie dieses, ich will das Geld verdienen oder ich will so berühmt sein, sondern es ist so eine scheiß Ehrgeiz oder ein toller Ehrgeiz, den man einfach im Arsch, glaube ich, mit der Geburt einprogrammiert gekriegt hat. Ich will das nochmal, das war so geil. Ich will, dass diese Musik, die ich mache, so vielen Leuten so viel bedeutet, wie mir meine Lieblingsmusik bedeutet. Ich will, dass diese Gefühle, die mir meine Lieblingsmusik in mir auslöst oder diese Menschen, die diese Musik kreiert haben, die da auf der Bühne stehen, ich will, dass ich das auch für Kids hier machen kann oder für Erwachsene oder für Opas und Omas, egal. Das will ich. Also so ein Fan Ehrgeiz. Und natürlich in dem Moment dann, wo alles zusammenbricht, auch ein Ehrgeiz, doch weiter davon leben zu können. Aber das ist nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist diese Leidenschaft. Und dann macht man das und ich habe nie gesagt, ich mache jetzt eine Funkplatte, sondern ich habe immer gesagt, ich mache jetzt eine Tanzplatte. Und natürlich, weil Funk das Grundelement von allem ist, was ich liebe, also Hip-Hop ist Funk, sogar Reggae ist Funk, einfach nur mit einem Offbeat. Das war klar, dass das die Basis ist, aber ich wollte es nicht so nennen, weil damit machst du das Korsett viel zu eng und ich wollte mich ja breit aufstellen mit all dem, was ich mag und weil ich auch glaubte und immer noch glaube, dass alles das, was ich mag, dann auch viel mehr andere mögen, als wenn man das so klein hält und so spitz. So, und dann habe ich das losgelegt und gemacht und so ein bisschen war alles erlaubt und daraus ist Mercedes Dance geworden. Aber ich hatte ja die Band noch gar nicht. Ich habe einzelne Musiker ins Studio geholt, teilweise auch mal zusammen und dann daraus alles rumgeschnibbelt und rumgedoktert. Aber erst danach diese Band richtig zusammengestellt, noch mit ein, zwei personellen Veränderungen auch. Und dann sind wir on the road gegangen und dann sind wir eine Band geworden und dann haben wir einen Sound entwickelt, einen eigenen und dann habe ich gemerkt, boah, was geht denn hier noch alles und was geht denn da noch alles und wie toll ist das und wie Spaß macht das und jetzt kann ich ja eigentlich erst die Platte machen, die ich mit der letzten, mit Mercedes Dance machen wollte, aber noch gar nicht wusste, wie das geht. Ich habe mir dann, ging das auch los, dass es YouTube gab und man sich, auf einmal konntest du dir Bruce Sweden reinziehen, irgendwelche Mischer und Masterer von Thriller, die irgendwelche Kniffs erzählt haben und irgendwelche sogar Aufnahmen hatten, wie sie damals im Studio Thriller aufnehmen oder wie was weiß ich, Earthwind und Fire ihren geilen Drumsound hinkriegen oder Led Zeppelin oder all den ganzen Kram.
Man konnte auch irgendwie, es ging Sachen irgendwie
Beatles
online, dass du Einzelspuren
ja, lernen konntest genau. Sound von die ersten Einzelspuren waren, weiß ich noch genau, What's Going On von Marvin Gaye, die kamen auf einmal mit YouTube auf einmal raus. Es war so wow. Und du hast so viel gelernt und dann hast du diese ganzen Musiker um dich rum und du warst die ganze Zeit mit denen auf Tour und du hast Ideen gesponnen und dann war klar, ey, ich muss nochmal eine Platte machen. Ich muss jetzt die Platte machen, die ich eigentlich machen wollte, weil jetzt kann ich sie machen. Da habe ich mich mit Dennis und Matt verabredet. Haben wir uns getroffen bei Dennis auf St. Pauli im Studio und ich meinte, Jungs, ihr seht ja, was gerade los ist und so. Und ich habe jetzt irgendwie, ich habe schon wieder neue Ideen und Songs. Ich habe jetzt eine Band und ich habe gesagt, ich muss noch eine Platte machen. Es tut mir derbe leid. Und beide, ja, ey, alles gut. Zieh dein Ding durch. Wir sind eine Family. Und das hat mir super viel gegeben, dass sie gesagt haben, ja klar, mach. Und dann habe ich mich da gleich reingestürzt und konnte quasi dann wirklich, dann hatte ich, das ist wirklich so eine Bucketlist-Platte. Also aber eine Bucketlist, die innerhalb der letzten zwei Jahre entstanden war, ne? Okay, so, ich will jetzt wirklich mal versuchen, also Kasper und ich wollten wirklich mal versuchen, dann etwas hinzukriegen, was sich so anhört wie, meiner Meinung nach, die schönste Zeit der Musik oder der Pop Musik mit vor allem der schwarzen Musik, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, weil fast alles Geile an Popmusik kommt von da, ist das Ende der 70er Jahre und der Anfang der 80er, wo die analoge Aufnahmetechnik mit ihrer Experimentierfreudigkeit und all den Versuchen und all dem Geflashe auf dem absoluten Zenit und Höhepunkt ist, kurz bevor die kack-digitale Aufnahmetechnik alles zerstört hat. Thriller ist quasi 81 ist genau der absolute Höhepunkt von allem. So, für mich immer noch, nach wie vor. Nimm irgendwelche Sachen, leg die auf, hörst die an. Ich glaube, es wird vielen so gehen. Und ich wollte endlich dann schaffen, einen Song zu machen oder zwei, die so klingen, als wären sie 1979 aufgenommen. Als wäre vielleicht sogar Quincy Jones hinter den Reglern gesessen. Und dann haben wir uns dann, setzt du dich damit auseinander. Ja, wieso klingt mein Clap, wenn ich den so aufnehme? So scheiße, das ist ja gar nichts. Wie haben die denn das gemacht? Wieso klingen die Claps so geil? Ah, YouTube gucken. Ah, krass. Michael und Quincy haben sich zwei Dinger gebaut. Die haben zum Baumarkt gefahren, weil sie genau das Gleiche gemerkt haben. Haben sich beim Baumarkt zwei Bretter geholt, zwei Türgriffe, Fenstergriffe und ein Scharnier. Haben diese Scharniere unten an die Bretter geschraubt, die zwei Griffe an die Bretter und dann klack, klack, klack. Und so haben sie sich in die Aufnahmekabine vors Mikrofon gestellt und ihre Claps gemacht. Und auf einmal waren die laut. So, und das lernst du alles und das verarbeitest du. Dann hast du eine geile Band, du hast einen geilen Drummer und einen geilen Bassisten, die sind so gut wie eine Rhythmusgruppe damals. Und dann kannst du so einen Song wie Disco, hast du einen Proberaum erschaffen, hat die Band in zwei Minuten dieses geile Ding und dann gehst du ins Studio, dann gehst du auch wirklich auf 2 Zoll Bandmaschine, alles in der Lüneburger Heide aufgenommen, im legendären Voxklang, so wie früher, auf einer Neve-Konsole. Und ja, und dann machst du, dann ist das Projekt.
Finde ich alles super interessant, was du sagst. Ich finde, man hört es auch. Und aber trotzdem, wie schaffst du es mit diesen ganzen Göttern im Hintergrund und diesen ganzen, da will ich auch hin. Wie schaffst du es, sag ich mal jetzt so als alter Specs-Leser, dich davor zu bewahren, kein Retro-Musiker zu werden und Musik zur Zeit zu machen?
Muss man ein bisschen drauf scheißen. Weil natürlich, also ich, am stolzesten waren wir und sind wir auf, also Kasper und ich, auf Showgeschäft und auf Disco. Und
Showgeschäft, genau das, Entschuldigung, kurzes Zitat. Ich muss es bringen, weil ich das lustig finde. Gestern saßt du noch auf Chef, immer im Taxi hinten rechts. Ab heute sitzt du allerdings immer im Taxi vorne links. Also die Angst vorm Absturz ist schon noch da. Ne?
Und das ist dann die Antwort auf deine Frage, ist dann quasi das, wie ich das schaffe, ist A, also Matthias, der ja auch immer die ganze Zeit dabei war, also Matthias Affmann, hat immer geschimpft auch und hat gesagt, das ist die Retro-Hölle und so. Und genau die als Specs-Leser und auch die Specs waren dann die ersten oder so die Pseudo-Specs-Leute von der Intro, die mir das dann vorgeworfen haben und dann gesagt haben, das wäre Brühwürfel-Soul à la Barbara Schöneberger. Wie ich, also das muss ich ausblenden, ich weiß genau, was du meinst und es wurde mir dann von denen auch vorgeworfen, also ne, von den Pseudo-Specs und den Intros. Aber ich bin einfach zu großer Fan und habe eine zu große Leidenschaft für diese Musik, deshalb will ich das so machen. Und mein Zeitgeist und mein persönlicher Style und all das, wie ich Musik machen gelernt habe durch Hip-Hop, ist, dass ich dann eben geile Texte darüber schreibe und schlecht drüber singe, aber geil Flow. Und meine Persönlichkeit dann durch mich, meinen Text und meine Stimme da reinbringe. Und das ist es dann, was es dann ins Jetzt holt und die Tatsache, dass auf dieser Platte dann nicht 12 solche Retro-Höllen sind, sondern nur 2 oder 3 und der Rest dann trotzdem immer noch ein Amalgam ist aus all dem, was ich so gut finde und was zu der Zeit irgendwie am Start ist und weißt du, ich will dann auch noch ein Elektro-Funk-Ding drauf machen und ich will dann, und ein Song wie Johnny, das ist so schön, dass dann quasi der dann ein wirkliches Amalgam ist und wirklich etwas, das kannst du mit nichts vergleichen, das sind wir, das ist quasi alles an geilen Sachen, die einfach bei uns so passieren, dass der dann der größte Hit wird von der Platte, ist dann toll, weil das ist was Eigenes.
Ja, ein Hit ist dann eben auch immer ein Hit und dir ist es gelungen, mit Wir Kinder vom Bahnhof Soul den Erfolg von Mercedes Dance zu toppen. 2014 hast du dann...
Habe ich dann wieder den Mittelfinger rausgeholt.
Hast du was anderes gemacht? Da hast du ein vorgebliches Rockalbum gemacht. Ich wurde natürlich hellhörig. Jetzt später beim aktuellen Album heißt es die Rockplatte, auf die keiner Bock hatte. Ist das überhaupt Rock, was da auf Hammer und Michel stattfindet?
Es ist genauso wenig eine Rockplatte, wie Mercedes Dance eine Funkplatte ist, weißt du? Und Bahnhof Soul eine Soulplatte. Es ist eine Karl-May-Rockplatte. Weißt du, und das andere sind Karl-May-Funkplatten. Das ist einfach ich. Es ist eine Jan Delay-Platte mit Gitarren. Es ist halt einfach ich und mein Flash und was ich mir da so denke. Und dann, ich will mich nie langweilen. Es kommen so viele Sachen zusammen. Dann Bahnhof Soul, alles abgecheckt. Bucketlist, Haken hinter, ich endlich bei Wetten, dass gewesen, endlich, es gab halt einfach noch so ein paar Sachen, die ich unbedingt erreichen wollte und machen wollte, die habe ich geschafft und dann ist man auch genervt von diesem Game und von diesen Radio-Singles und N1 und auf, okay, Viva gab es da schon nicht mehr, aber diese ganzen, du musst ja bestimmte Dinge bedienen, das ist einfach so, wenn du gewisse Erfolgssachen erreichen willst. Du kommst nicht zu Wetten, dass, wenn du auf gewisse Dinge scheißt. So. Und damit rede ich jetzt gar nicht, dass du deine Kunst verändern musst, sondern dass du einfach dazu bereit sein musst, über deine Kunst hinaus gewisse Dinge zu machen, dich dahin zu stellen und was zu erzählen und da.
Reflektor zum Beispiel.
Reflektor, ja. Nee, das mache ich gern. Aber du weißt, was ich meine. Ja, es ist einfach so. Es sind Mechanismen. Und die gehen einem einfach auch dämlich auf den Sack irgendwann. Man weiß, man muss sie machen, aber dann hat man halt keinen Bock mehr drauf, sie zu machen. Und das musste ich mir dann selber auch irgendwie ein paar Jahre später dann nochmal in den Hinterkopf rufen, als ich dann auch irgendwie traurig war über das, was mit Hammer und Michel geworden ist. Du kannst dich nicht hinsetzen und denken, ey, fickt euch alle und ich will jetzt mal so wieder so ein geiles Anti-Album machen und Mittelfinger rausholen und so wie bei Searching, wie bei meiner Reggae-Platte und danach dich dann beschweren, dass es keinen Erfolg hat. Das geht halt nicht. Du kannst nicht von dicken Kindern Punkrock singen, weißt du, und dann erwarten, dass alle das feiern. So, aber das war die Voraussetzung. Ich wollte was anderes machen. Ich hatte in den Nullerjahren kam so viele geile. Ich war ja nie der Rock-Typ so. Die einzigen Rock-Sachen, die in meinem Kosmos stattgefunden haben, waren, kann ich auf einer Hand abzählen. Das waren Guns N' Roses, die ich dann in meiner Schülerband auch zu meinen Hip-Hop-Zeiten als Drummer gespielt habe. Rage, weil sie einfach die Energie, und Guns N' Roses auch die Energie von Hip-Hop hatten, weißt du, mir hat einfach gereicht, dass Axl Rose eine Raiders-Cap auf hat und Slash rüberkommt wie ein Hip-Hopper und das einfach coole Typen sind und du hast einfach auch den Unterschied gemerkt von der Generation, nimm allein irgendwie 5 Jahre vorher Mötley Crüe, wie uncool die sind für einen 12-jährigen Hip-Hopper, das sieht man, obwohl die beide lange Haare haben, siehst du, die einen sind mit NWA aufgewachsen und die anderen mit scheiß David Lee Roth.
Das ist einfach nichts gegen David Lee Roth hier bei Reflektor.
Ich weiß, aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich versuche nur zu erklären, wie die Rocker in meinen Hip-Hop-Kosmos gekommen sind. So, das sind NWA, Nirvana, auch, und es wundert mich überhaupt nicht, wenn ich dann mir Kurt Cobains Tagebücher durchlese und er sagt, Hip-Hop ist die einzig geile Kultur, die es noch gibt. Sein Lieblingsband ist Public Enemy und so. Das kommt nicht von ungefähr. Und was habe ich noch so? Rage. Die drei, das sind meine Rock Bands und Beasties natürlich.
Und Tokotronic.
Ja, ich meine, Tokotronic auch, ganz ehrlich, aber eher über die Texte. Mhm. Genauso wie Rokotronic. Aber das Rocco und Tokotronic sind für mich extreme Bestandteile dafür, dass ich als Jan Delay Popmusik mit deutschen Texten gemacht habe. Also so Leitfiguren, genauso wie Torch oder die Stiebers, das für Rap sind.
Stieber Twins.
Ja. Mhm. Einfach weil ihr habt es geschafft, geile andere Lyrics zu haben, mal mit einem Fuckfinger, mal einfach nur mit einem Lächeln, mal mit einem dem Gegenteil eines Lächelns, das mich berührt hat, Knafrellum auch, was mich berührt hat und was nichts mit Hip-Hop zu tun hatte. Und das war wichtig für mich, um meine Feder zu lockern, wenn es darum ging, nicht zu rappen, sondern eine Strophe zu schreiben, wo auf einmal statt 36 Wörtern nur noch 4 Wörter in einer Zeile sind. Das ist ein krasser Umdenkprozess. Das ist, es geht nicht so einfach.
Danke, das freut mich sehr, dass du das sagst. Ich wollte ja gar nicht Fishing for Compliments.
Okay, egal. Also meine drei Rockbands waren die drei besagten. Und in den Nullerjahren kamen so viele geile Platten raus. Ich habe nur noch das gehört. Ich habe, es ging, keine Ahnung, es ging los mit Queens. Sag mal schnell.
No One Knows.
No One Knows. Ist da, das hat mich so umgehauen, als ich das gehört habe. Da habe ich gedacht, okay, Rockmusik ist jetzt gerade cooler als Rap. Wie kann das gehen? Was ist da los? Der Sound.
Es waren die Strokes, die das losgetreten haben.
Nee, bei mir nicht.
Ja, aber die haben eine coole.
Genau, aber der Sound von No One Knows hat nichts mit den Strokes.
Nein, natürlich nicht. Aber das hat so Rock auf die Bühne
gebracht. Genau, aber das hat Rock von der Coolness auf die Bühne gebracht, aber diese ganzen Sounds und wie geil, du hast halt gemerkt, da kommen, also so auch wieder das Ding, so Arctic Monkeys, die damals ja auch viel jünger als ich waren, die sind mit Hip-Hop,
die waren auch gut.
Hip-Hop aufgewachsen. Mhm. Das höre ich einfach. Weißt du, hör dir den Drummer an. Wie geil, was das für eine geile Energie hat. Ich habe diese Platte geliebt, Kaiser Chiefs. Wie geil ist diese Kaiser Chiefs-Platte? Wie geil sind die ersten beiden Mando Diao-Platten? In diesen Nullerjahren, da kamen so viele geile, ey, Wolfmother, Alter, es kamen so viele geile Platten raus. Ich habe das nur gehört. Und dann ist das wie immer bei mir, wenn ich sowas lange höre, tauche ich da irgendwann ein und dann will ich das auch probieren. Und weil ich mit der Disco jetzt alles abgehakt hatte und die ganze Bucketlist fertig war, habe ich mir gedacht, ey, lass mal probieren, dann haben wir Session gemacht und ich habe ein bisschen was Elektrosachen mit denen probiert, weil ich zu der Zeit auch, weil es geile Elektrosachen gab und ich das viel aufgelegt habe, dann habe ich noch irgendwas anderes probiert und dann habe ich eben Gitarrensachen probiert und das hat also gefunzt und das fand ich geil und dann habe ich mir gedacht, gut, das mache ich jetzt. Und dann hatten wir einfach, wir wollen uns ja auch nicht langweilen, Tropf und ich, und dann haben wir uns halt mit sowas beschäftigt und gemerkt, wir haben zu wenig Ahnung, wir brauchen noch einen Gitarristen dazu. So, einen zweiten, der Ahnung von Gitarren hat. Weil Loomis ist ein Gott-Gitarrist gewesen, aber eben für die Musik, die wir gemacht haben und nicht für Rock. So. Und der hat auch einfach immer nur irgendeine Gitarre und irgendeinen Amp. Und wir müssen mal lernen, wie funktioniert das alles. Und dann haben wir uns damit ein Jahr auseinandergesetzt.
Also, ich finde, das Hammer und Michel Album ist viel besser als sein Ruf. Sage ich jetzt hier als Rock-Experte.
Danke sehr.
Es gäbe noch viel zu besprechen, aber es ist ja immer gut, wenn was nachbleibt, weil die Zeit läuft hier ab.
Ja.
Es ist meine Verantwortung, das festzustellen. Es kam das Riesenalbum Advanced Chemistry 2016, der krasse Rückkehr der Absolut Beginner mit dem schon erwähnten Track Anma und dann in die Pandemie rauschte dein Album Earth, Wind and Fire, das wir auch schon ansprachen zumindest. Jetzt kommt am 4. Mai, richtig?
3., glaube ich.
Am 3. Mai kommt die Best of Forever Jan, 25 Jahre Jan Delay. Wer möchte, kann sich das übrigens als 5-Vinyl-Box, farbiges Vinyl, plus Hardcover-Buch, plus Kassette, plus 2 CDs,
das ist mal wirklich so ein Musiker-Podcast Item.
Ich möchte das sagen, weil ich finde es geil, dass das physische Produkt irgendwie immer noch da ist und ich respektiere wirklich die Leute voll, die sich irgendwie noch so eine fette Box irgendwo reinstellen.
Wir haben und man macht sich dann auch wirklich, also so Nerds wie wir machen uns dann auch Kopf und Gedanken
und dann macht man
geile Texte zu den Platten und schöne Fotos, die es noch niemand
gesehen
hat. Genau,
es wird einem ja vorgeworfen, ja hier ist Sellout, wenn man sowas hört, aber es ist das Gegenteil, man verbringt viel Zeit und es macht echt Spaß, sich da Konzepte zu überlegen. Also legt euch das zu, sage ich und es wird viele Festival und sonstige Open-Air-Auftritte geben, von Ende Mai bis September. Du hast was vor jetzt, trotzdem die abschließende Frage an dich, weißt du schon, wie es dann weitergehen wird?
Nee, gar nicht. Und das ist eigentlich auch, finde ich, auch irgendwie gut und spannend. Also ich schätze mal natürlich, dass ich bin jetzt schon seit 1-2 Jahren ein bisschen mit Dennis am Machen und Gucken und Tun. Und ich schätze mal, dass es darauf hinauslaufen wird. Aber was, wann, wie und wo, nicht. Ich will jetzt einfach erstmal den Sommer, ich habe voll Bock auf den Sommer und will geil touren und dann danach, glaube ich, muss ich mich auch erstmal ein bisschen ordnen. So. Weil ich habe jetzt, ich bin gefühlt, das hat so reingeknallt mit dieser scheiß Pandemie, dass ich habe davor 1-2 Jahre dieses tolle Album, wie ich finde, tolle Album gemacht, wo ich quasi alles von mir so vereint habe und total entspannt war und dann hatte ich es fertig und dann wollte ich es rausbringen und dann kommt diese Scheiße und dann kann ich nicht mehr spielen, was ich brauche, um eine Platte rauszubringen und es gibt keine Clubs mehr, was ich brauche, um meine Musik zu verbreiten und das hat tierisch ins Kontor gehauen und dann diese ersten Anfänge mit den Strandkörben, das war wirklich trist, aber man ist erstmal froh für alles, über alles, also selbst die Strandkörbe waren toll, danke, dass wir vor 500 Leuten in den Strandkörben spielen dürfen und auf Picknickdecken und so und dann der nächste Sommer, darf es stattfinden, darf es nicht und bla und so und aber da erstmal wieder in Tritt zu kommen und eine Kontinuität aufzubauen und sich wieder hochzuspielen und jetzt bin ich quasi wieder da, wo ich eigentlich wo wir eigentlich so sind und hingehören und immer uns
ich
sehen
fand,
und das ist schön und deshalb will ich das jetzt erstmal feiern, diesen Sommer, der das erste Mal wieder quasi so ist wie vorher.
ich vielleicht nochmal, um noch ein Wort zu Earth, Wind and Fire zu sagen, ich fand das eine schöne, positive Stimme in dieser tristen Zeit tatsächlich. Mhm.
Ja, das war, so war es auch gedacht. Es war halt quasi, die tristen Zeiten gingen gerade so los mit Trump und mit den Geflüchteten, die ganzen humanitären Katastrophen und mit dem Rechtsruck und den Umweltscheiß irgendwie und der Klimakrise. Und mir war es aber ganz wichtig, das positiv, also etwas zu machen, was einen irgendwie dazu motiviert, was dagegen zu tun oder nicht in Angst zu erstarren oder, weißt du, oder den Mundwinkel unten zu haben, sondern alles braucht irgendwie einen kleinen Arschtritt und ein Lächeln und das sollte diese Platte sein.
Ich glaube, das wird deine Musik auch weiter sein. Die Zeiten machen es leider notwendig. Lieber Jan, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst.
Danke, war sehr schön. Danke.
Ja, das war nun also Reflektor mit Jan Delay. Das war ein Gespräch, bei dem ich mal wieder viel gelernt habe und ich habe es echt sehr genossen und ich hoffe, ihr auch. Hört euch gern die begleitende Playlist an. Und wer möchte, der unterstützt mich im Club Reflektor, meinem Mitgliederbereich bei steadyhq.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort gibt es monatliche exklusive Extrafolgen und vieles mehr. Reflektor gibt es jeden Freitag. Gleich nächste Woche geht es hier weiter. Wir bleiben dann beim Thema Rap. Mit meinem Co-Host Kolja von der Antilopen Gang werde ich das wegweisende Gangster-Rap-Album Straight Outta Compton von NWA nicht nur unter die Lupe nehmen, sondern mikroskopieren. Das wird eine große Aufgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Reflektor-Hören. Euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.